Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung 85 Jahre nach den Novemberpogromen in Österreich. Damals wurden Juden durch die Straßen gejagt, es wurden Schaufenster eingeschlagen. Es war der Beginn der Deportationen und heute fühlen sich viele daran erinnert. Jetzt haben wir wieder eine Situation, wo Juden auf Österreichs Straßen Angst haben. Es werden antisemitische Parolen in der Innenstadt am Stephansplatz skandiert. Es gab einen Brandanschlag auf den jüdischen Friedhof. Jüdische Kinder werden am Schulweg auf der Straße beschimpft. In Frankreich wurden sogar die Türen jüdischer Haushalte markiert. Viele fühlen sich jetzt an die 30er Jahre erinnern und ich spreche heute mit meinen Gästen darüber, kann man das vergleichen? Kann man Lehren aus der Vergangenheit ziehen? Ist das nie wieder, dass wir versprochen haben, ein leeres Versprechen gewesen? Oder sind das ganz unterschiedliche Situationen? Ich freue mich sehr, dass Erich Finches bei uns ist. Herr Finches, vielen, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie sind 1927 geboren. Ja. Sie haben die Novemberpogrome miterlebt als Elfjähriger.
Ja.
Und gehen jetzt mit 96 Jahren immer noch...
In 97 bereits
in Schulen und sprechen mit Schülerinnen und Schülern
ja.
über diese Zeit. Mich würde sehr interessieren, was Sie dazu sagen. Ich begrüße Helene Maimann, sie ist Autorin, Filmemacherin, Tochter von Jüdinnen und Juden, die 1938 ausgewandert sind. Also ihre Eltern sind nach England ausgewandert, sind vertrieben worden. Sie sind in Wien aufgewachsen. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Der leuchtende Stern. Ich habe das hier liegen, wenn man es einblenden kann, über den Blick der Kinder der Überlebenden auf diese Zeit. Und mich interessiert auch, wie sehen Sie das, was jetzt passiert? Und ich begrüße den Historiker Philipp Blom. Mich würde dann von Ihnen interessieren, eine Einordnung. Wie weit kann man so etwas vergleichen? Was ist jetzt anders als damals und welche Lehren, welche Handlungsanleitungen sollte man ableiten? Aber Herr Finches, ich möchte mit Ihnen beginnen. Wenn Sie jetzt sehen, was an antisemitischen Übergriffen auf den Straßen passiert, Schmierereien, fühlen Sie sich selbst erinnert an die 30er Jahre,
ja,
1938?
Ja, so bitte erinnere ich mich an diese Zeit, weil das war eine Zeit, wo man sagt, der Nationalsozialismus hat nicht nur das Gefaust den Menschen gezeigt, sondern das Messer und den Tod. Mhm. Man hat den Menschen damals 1938, knapp vor der sogenannten Programmnacht, hat es Zustände gegeben. Man hat die Menschen bereits diskriminiert. Man hat sie zum Teil beschimpft. Viele mussten, weil sie nach dem Aussehen Juden waren oder Juden sind, die Schmierereien auf den Straßen wegräumen. Alte und junge Leute mussten gebückt, man hat sie gezwungen, sogar mit einem Zahnbürstel das wegräumen, mit den Fetzen aufwaschen und so weiter. Man hat sie dabei getreten oder, wie man so schön sagt, den Hintern getreten und auf die Finger getreten. Also ich meine, es waren Zustände. Man hat die wehrfähigen Männer zwischen 16 und 60 beordert. Sie mussten sich täglich am Kommissariat ihres Wohnbezirkes melden, mussten unterschreiben, dass sie noch im Deutschen Reich sind und ehest das Deutsche Reich verlassen, was natürlich oft nicht möglich war, weil der Großteil ja nicht so begütete Menschen waren und vor allem es auch nicht die Möglichkeit hatten, sofort auszureisen.
Bleiben wir mal bei diesem Blick zurück. Wir werfen im Laufe der Sendung auch noch einen Blick nach vorne. Ministerin Edtstadler kommt auch noch im zweiten Teil zu uns. Da hat sie heute neue Beschlüsse gegeben, neue Gesetze. Aber wenn wir bei diesem Blick zurück zuerst bleiben, Herr Finches, was ist Ihre eindrücklichste Erinnerung an diesen November 38, als Ihr Vater ja inhaftiert wurde?
Ja, mein Vater musste sich melden, so wie der Großteil dieser Personen, weil er nicht zurückgekommen ist am Abend. Meine Mutter hat mich losgeschickt, schau in der Umgebung, wo der Papa ist. Das gibt's nicht, der Papa ist sonst sehr zuverlässig. Na, ich bin alle abgeklappert von meinen Freunden oder Bekannten. Überall dasselbe gehört, der Mann oder der Familienvater ist nicht nach Hause gekommen. nachdem das geschehen ist, hat die Mutter gesagt, geh aufs Polizeikommissariat und meldet dich dort und sagt, frag nach dem Vater. Vorher möchte ich noch kurz erwähnen, knapp nach dem Einmarsch war eine Episode, zwei jugendliche HJ-Burschen, ich war damals 10,5 Jahre alt, die waren 13 und 14,5 Jahre alt, haben mich beschimpft. Jut, Spuck in Hut. Sagt der Mutter, das ist gut. Und ich war halt als Bub mit 10,5 Jahren, legt es mich in Arsch, das ist besser. Daraufhin sind die auf mich losgegangen. Ich habe dann auch natürlich ausgeschaut, war fürchterlich. Allerdings ist dann in der Zeitung gestanden, nachdem sie mich losgelassen haben, im nächsten Tag, ich hätte die beiden Hitlerjungen überfallen, den einen zwei Zähne rausgeschlagen und den einen die Hand gebrochen. Also das Gegenteilige ist gestanden. Und jetzt weiter zum
November 38. Ja. Also ihr Vater war inhaftiert, ihre Mutter hat gesagt, sie sollen ihn suchen.
Ich bin gegangen und komme aufs Kommissariat, frage, ist mein Vater da? Wir hassen du, Finches. Na komm rein, der hat mich genommen bei einem Krawattel, hat mir gleich zwei Watschen gegeben und hat mich effektiv mit meinem Krawattel hineingedrückt ins Kumpel und hat dabei gesungen, Halleluja, Halleluja. Also faktisch, ich bin hineingekommen in ein Abteil, das heißt Abteil. Es sind mindestens 250, 300 Personen in den abgesperrten Raum gewesen. Das war die sogenannte Kumpel oder der Zellentrakt. Kaum, er hat die Tür kaum nicht zumachen können, mich reindrücken. Na, ich habe aber dann den Vater gefunden. Wir waren dann zwei Tage dort drinnen ohne ein Stück Brot oder Verpflegung. Das Einzige, was wir drinnen hatten, war Korsett und Wasser. Ich hatte meinen Vater dann nach einigen Stunden gefunden da drinnen, weil das war ja nicht so einfach. Es sind einer wie die anderen, wie die Heringe zusammengedrückt gewesen. Von Schlafen war keine Rede.
Frau Meimann?
Im nächsten Tag hat es geheißen, alle raus. Die Männer wurden alle, es hat geheißen, im Hof antreten. Ihr wart alle schon beim Militär. Wir marschieren ab. Mich hat man zurückgelassen, mich hat man nicht genommen. Mich hat man denselben Tag dann auf die Gestapo überstellt. Und auf der Gestapo hat man mich zusammengeprügelt. Auf ein Prügel Beiner, Blut und Haut. Man hat mich in einer Decke hinaufgetragen, im dritten oder im vierten Stock, was der Zellentrakt war, für die Häftlinge. Und dort hat man mich reingeschmissen. Dort habe ich das Glück gehabt, dass zwei Ärzte waren und etliche Industrielle, die sich meiner angenommen haben. Die Ärzte haben mich natürlich da drinnen nach Tunlichkeit, sie haben mir nichts gehabt, mit nassen Tüchern und so weiter behandelt, dass ich überhaupt zu mir gekommen bin. Das war das erste Erlebnis von mir, Gestapo kennenzulernen.
Das ist ein schreckliches, schreckliches Erlebnis für ein Kind. Also es ist schrecklich, das zu hören und sich das vor Augen zu führen, was da passiert ist. Frau Meimann, Sie haben es ja als Tochter von Überlebenden quasi doch dann miterlebt über die Generationen und haben viel zu den Novemberpogromen geforscht. Das war ja eine staatlich organisierte Aktion gegen Juden damals in Wien.
Ja, richtig.
Die ja auch ein Vorbild war für das, was später passiert ist.
Absolut, es war da die Generalprobe und sozusagen das Kommando, was jetzt wirklich kommt. Ich glaube, was Sie erzählt haben, war ja im Frühling 1938 oder im...
Was mir passiert ist mit den Jugendlichen, war im Frühjahr, das war ungefähr Mai 38. Ja. Die Hieb und das Einsperren war im September, im November 38 dann.
Ja. Also das war dann der November.
Ja.
Ja.
Also, Anfang.
Mhm. Ja, also In Österreich hat es, also im damaligen Ostmark schon, hat es eine ganz andere Entwicklung gegeben als im sogenannten Altreich. Also was Deutschland war, es war ja jetzt schon ein Staatsgebilde. Das, was sich zwischen dem März 33 und 38 in Deutschland abgespielt hat, war eher eine langsame Schritt-für-Schritt-Entrechtung der jüdischen Bevölkerung. Das, was sich in Österreich abgespielt hat, war das Ganze sozusagen im Zeitraffer. Da haben die Pogrome, wir haben es jetzt gerade gehört, schon gleich nach dem Anschluss begonnen. Und nicht nur Pogrome, also Gewalt an jüdischen Menschen auf der Straße oder im Polizeikommissariat, sondern wilde Arisierungen, Leute sind aus ihren Wohnungen geholt worden, man hat ihnen die Möbel einfach rausgetragen. Also man kennt diese Geschichten. Das ist dann auch gestoppt worden von den Nazi-Behörden, weil das nicht zu kontrollieren war.
Also das war die Bevölkerung, die österreichische Bevölkerung, die geplündert hat und...
Genau, es war... war die österreichische Bevölkerung dort halt, wo es jüdische Menschen gab, also in Wien, in Graz, aber auch im Burgenland, in
unter Tolerierung der Polizei und der Partei, weil das ist von der Partei ja gefördert worden.
Ja, aber hier hat der Mob gewütet, ja, und der hat, das war in Deutschland eigentlich ganz anders. Also so unkontrolliert und einfach übergriffig war das in Deutschland nicht. Vor allem auch, weil die deutschen Behörden aufgepasst haben, dass sie eine nicht zu schlechte Presse haben im Westen. Die hatten ja 1936 Olympische Spiele in Berlin. Also da wurde einfach noch auf ein gewisses ziviles Vorgehen geachtet.
Jetzt gibt's ja viele, die sagen, sie fühlen sich jetzt daran erinnert, damals gab's den Plan der Massenvernichtung von Juden noch nicht so ausgearbeitet, sondern es gab diese ersten Schritte. Und die Angst von vielen jetzt ist, dass Sie sagen, so damals hat es so begonnen, schauen wir jetzt hin. Wie geht's denn Ihnen damit? Sie sind ja in Kontakt mit vielen Kindern von Überlebenden, Sie treffen sich regelmäßig. Was sagen Sie zu dem, was in den letzten Wochen seit dem Angriff der Hamas auf Israel passiert ist?
Ich wollte eigentlich noch etwas zum November-Pogrom selbst sagen, was
ja,
das
bitte gerne.
War.
Ja.
Nein. Also das war... der Startschuss zu einer unglaublichen Entrechtung. Was die Nazi-Behörden wollten, waren die Leute raustreiben, vertreiben. Von Shoah, also von Umbringen, industriellen, planmäßigen war noch nicht die Rede. Und das hat nicht wirklich funktioniert. Also es sind aus Österreich immerhin 120.000 Menschen herausgekommen. Irgendwie, manchmal auch illegal, das ist jetzt, wird jetzt zu weit führen, das genau zu schildern. Die deutschen Juden waren überhaupt total entsetzt, weil das so überfallsartig gab. Und es haben, darum heißt das ja auch, früher hat es Kristallnacht geheißen, jetzt heißt es November-Pogrom, es haben alle Synagogen gebrannt. Die Bethäuser gebrannt. Es sind Wohnungen geplündert worden. Es sind 36 Leute auf den Wiener Straßen einfach erschlagen worden. Mein Onkel Max, der damals 21 war, ist auf der Straße am Abend des 9. November gekidnappt worden und wie 3.500 andere in das KZ Dachau verbracht worden. Also es war eine unglaublicher Terror und das sollte auch so sein, das war geplant, damit die Leute wissen, jetzt ist es Zeit zu schauen, dass man irgendwie herauskommt. Und mein Vater ist damals mit einem Kindertransport, mit dem ersten Kindertransport aus Wien weggebracht worden, hat seine Mutter nie wieder gesehen. Also das ist so die familiäre Geschichte. Und heute, wenn Sie mich nach heute fragen, also es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Mhm. Ich glaube, was vergleichbar ist, ist dass die Angst von vielen Leuten eine ähnliche ist, aber dass sie sich zumindest in ihren Wohnungen und Häusern sicher fühlen können. Das war ja damals nicht der Fall. Und dass sie nicht für vogelfrei erklärt wurden. Mhm. Hier sind die Menschen im Jahr 38 für vogelfrei erklärt worden, für rechtlos. Das ist ja hier nicht der Fall. Also man muss jetzt schon ein bisschen das Ganze mit Augenmaß sehen, dass was hier passiert, was in den westlichen Städten passiert, und vor allem, was in Amerika passiert, auf dem Campus der Universitäten, das ist etwas, was mich zutiefst erschreckt. Weil da eine ganze junge Generation offenbar überhaupt nicht begriffen hat, was sich da im Süden von Israel abgespielt hat und warum die israelische Regierung so reagiert, wie sie nun regiert.
Herr Blum, man will ja aus der Geschichte lernen. Deswegen gehen Sie ja immer noch in die Schulen und erzählen den Kindern davon, auch damit man ja lernt, was passiert ist, dass das wieder passieren kann. Jetzt, wenn Sie sich jetzt die Situation ansehen, Frau Maimann sagt, es ist gar nicht zu vergleichen. Gibt es irgendwas, was vergleichbar ist oder sagen Sie, was man daraus lernen kann? Wozu sollen wir dieses Jubiläum nützen in dieser Lage, in der wir gerade sind?
Nee, ich würde Frau Maimann zustimmen. Ich glaube, in diesem Fall haben wir daraus gelernt. Denn wir werden gleich Frau Edstadler hier im Studio haben, die ist die Antisemitismusbeauftragte der österreichischen Regierung und das zeigt schon, dass das immer noch ernst genommen wird. Dass Österreich eine Verantwortung dafür annimmt, wie übrigens auch natürlich Deutschland. Und insofern, ja, da sind schon Lehren gezogen worden und die sind doch immer noch da. Ich glaube nur, dass solche Lehren, die Menschen aus der Geschichte ziehen, die sind ja oft eigentlich auch Vermeidungsreaktionen. Mhm. Etwas Schreckliches passiert und das soll nicht wieder passieren. Das heißt, dass man leicht das Auge nicht drauf haben kann, was jetzt passiert, weil man sich so drauf fixiert, was damals passiert ist, dass das nicht wieder passieren soll. Und auch, ehrlich gesagt, diese Lehren, die hängen ab von Menschen wie Herrn Finches, die noch da sind und unser lebendes Gedächtnis sind. Denn man sieht, dass wenn diese Sachen nicht mehr im lebenden Gedächtnis sind, sondern wenn die irgendwo in der Geschichte sind, wie der Erste Weltkrieg, wo es keine Überlebenden mehr gibt, dann werden diese Lehren auch weniger ernst genommen, dann werden solche Sachen auch wieder eher möglich. Und wir stehen an diesem Punkt, wo wir mit den letzten Überlebenden noch sprechen können. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine Zeit, wo wir ganz bewusst sehen müssen, dass wir diese Sachen lebendig halten, dass wir auch diese Erinnerung lebendig halten.
Jetzt haben wir es ja mit einer jungen Generation zu tun, von denen viele eine ganz andere Familiengeschichte haben, die eingewandert sind aus Ländern, die nicht diese Geschichte haben und nicht vielleicht über Generationen das Trauma, die Schuld, das Verdrängen der Schuld und so weiter mitgenommen haben, sondern aus einem zum Beispiel arabischen Kontext kommen. Herr Finches, wenn Sie in eine Schule gehen, welche Reaktionen bekommen Sie jetzt von Kindern? Was sind die Fragen, die sind Ihnen gestellt?
Die Kinder sind eigentlich sehr, sehr aufgeschlossen. Ich möchte sogar sagen, sehr, sehr aufgeschlossen. Sie nehmen das auf, wie ich es Ihnen erzähle, ohne Voreingenommenheit, ohne Hass, sondern ich sage, Kinder, das ist mir passiert. So war die Geschichte, so war das wirklich. Passt auf, dass euch sowas nie wieder passiert. Passt auf beim Wählen, keine Blauen wählen, keine radikalen Gruppen zu wählen. Unterhaltet euch mit den Eltern über solche Sachen. Dass solche Sachen und vor allem eines lernt, ihr braucht immer das, was ihr im Leben weiterhelfen kann. Ohne Wissen, hat sie auf Deutsch gesagt, im Hintern daheim. Ihr müsst lernen, dass ihr im Leben weiterkommen könnt. Und wenn ihr im Leben weiterkommen wollt, dann könnt ihr nur dann weiterkommen, wenn ihr Wissen habt und ein Handwerk. Egal welches. Und wenn es nur ein Schuster ist. Sogar heute werden Schuster gesucht, mehr denn je.
Ich verstehe, warum man Ihnen zuhört. Das ist sehr eindringlich. Das ist, Frau Maimann, jetzt dieser Punkt, jetzt diese Wochen seit dem 7. Oktober, werden besonders geprägt davon, dass man in Österreich, auch in Deutschland, von importierten Antisemitismus spricht. Jetzt sprechen wir jetzt über die Kontinuitäten von 1938 bis jetzt in Österreich, aber zugleich ist das auch eine Tatsache. Wie geht es Ihnen mit dieser Diskussion? Wie geht es Ihnen damit, dass die zum Beispiel auch die FPÖ, die AfD in Deutschland ganz, ganz stark auf der Seite Israels stehen, während manche linke Gruppen, wie Sie gesagt haben, auf der Seite der Hamas auf die Straße gehen?
Ja, es gibt aber auch noch andere Koalitionen, nicht? Also es sind da, es mag sein, dass die AfD auf der Seite Israels steht, okay. Es gibt aber Koalitionen zwischen Linken, Extremlinken und auch ganz rechten Gruppen, die auf der Seite der Palästinenser stehen. Mhm. Es herrscht eine große Verwirrung. Ja?
Vor allem auch auf Seiten der Hamas. Also wenn man sagt, auf Seiten der Bevölkerung ist es noch ein Unterschied, als wenn man auf Seiten der Hamas steht. Oder wird dieser Unterschied gar nicht mehr gemacht, Herr Blum?
Ich glaube, es werden zu wenige Unterschiede gemacht. Denn was Sie ansprechen, dieser importierte Antisemitismus, der ist real, der ist da. Und der kommt, wie Sie selbst sagen, auch aus einer anderen historischen Erfahrung. Und es ist legitim, Israel und Israels Politik zu kritisieren. Aber es ist was anderes, das mit Antisemitismus zu vermischen. Das heißt zum Beispiel dann, dass Juden vorzuwerfen, die nichts mit dieser Politik zu tun haben. Und da wird nichts vermischt. Und auch dann, wenn es um die linken Gruppen geht, dann gibt es einen antikolonialistischen Diskurs, wo es darum geht, dass man sagt, Israel sei eine koloniale Gründung. Und geschichtlich ist es aus einem kolonialen Kontext entstanden. Aber auch die Vereinigten Staaten, auch Australien, auch Neuseeland, auch alle südamerikanischen Staaten sind aus kolonialen Kontexten entstanden. Und als die, ich meine, Israel diskriminiert gegen Palästinenser, das muss man so sagen, aber als Amerika, als in den USA gegen Schwarze diskriminiert wurde, hat man nicht gesagt, deswegen haben die USA kein Existenzrecht und alle Weißen müssen weg aus den USA. Das heißt also, man muss, glaube ich, bei der Kritik sehr sorgfältig unterscheiden. Und man muss einerseits zum Beispiel rassistische Diskriminierung überall, wo sie passiert, anklagen. Aber das zu vermischen mit Antisemitismus, das ist dann etwas sehr Problematisches. Und das passiert leider auch bei jungen Muslims. Das passiert in sozialen Medien, das passiert auch in einigen Moscheen. Und da werden Menschen radikalisiert, weil das systematisch vermischt wird. Und übrigens ganz stark angereichert durch die Bildsprache des Nationalsozialismus. Also da wird der Nationalsozialismus sozusagen als Requisitenkiste geplündert, um antisemitische Stereotypen aufzubauen, die also aus einem ganz anderen Kontext kommen. Und das ist dann wirklich gefährlich, weil da auch natürlich junge Menschen sind, die diese Tabus nicht haben, die von der anderen Seite der Geschichte kommen. Das heißt, für die ist das große Ereignis die sogenannte Nakba, also die nationale Katastrophe, wo 700.000 Palästinenser vertrieben wurden. Und das war natürlich eine nationale Katastrophe für die. Und wer ein junger Araber ist, der wird das zuerst sehen.
Der hat diese ganz andere Geschichte auch mitbekommen. Macht Ihnen das Sorgen, Frau Maimann? Sie haben ja zuerst gesagt, es ist nicht vergleichbar mit 1938. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Natürlich macht es mir Sorgen.
Macht es Ihnen Sorgen?
Natürlich macht es Sorgen. Vor allem, wenn ich nach vorne schaue. Ich möchte aber noch etwas sagen, warum geht es hier gegen Juden weltweit? Es ist eine weltweite Stimmung, die sich da jetzt verbreitet und immer stärker wird, auch in Südamerika, in den USA, in Kanada, also in wirklich klassischen Ländern von westlicher Demokratie. Und was ich mich frage ist, diese jungen Menschen, die jetzt für die Palästinenser in Gaza auf die Straßen gehen. Wo waren die, als 10 und Hunderttausende Menschen in Syrien einfach abgeschlachtet wurden? Wo waren die, als 10 und Hunderttausende Kinder und junge Menschen und Ältere in Jemen umgebracht wurden durch die Bomben Saudi-Arabiens? Wo waren die, als mitten in Afrika Kriegsherren aufeinander schießen, so wie im Sudan, Hunderttausende vertrieben werden? Wo waren die?
Diese Was ist Leute? Ihre Erklärung dafür?
Ja.
Läuft es auf Antisemitismus raus?
Oder? Also es gibt offensichtlich eine große Gruppe von Menschen, die regen sich sehr gerne auf und haben einen Grundhass, sage ich mal, gegen jüdische Menschen, egal wo sie sind und egal was passiert. Und wenn dann gleich daneben sozusagen geografisch auch im sogenannten globalen Süden, ich will da jetzt nicht Zahlen aufrechnen, ja, das kann man ja gar nicht, aber trotzdem unzählige mehr Menschen sterben. Wer geht auf die Straße? Niemand geht auf die Straße.
Es gibt natürlich eine große Verantwortung der Politik, indem wenn österreichische Jüdinnen und Juden auf der Straße Angst haben, dann muss was geschehen. Das ist heute auch geschehen. Es ist heute ein Gesetz verabschiedet worden. Darüber sprechen wir gleich mit Ministerin Caroline Edt-Stadler. Die kommt gleich zu uns ins Studio. Ich bedanke mich einstweilen bei Ihnen, Frau Maimann, weil Sie müssen uns verlassen. Frau Minister Edt-Stadler nimmt dann hier Platz. Die ist noch im Bundesrat und kommt jetzt gleich. Sie beide, Herr Blom und Herr Fincher, vor allem bleiben sitzen. Und ich bin schon sehr gespannt, was Sie sagen dazu.
Ich hätte noch etwas.
Die Regierung sagt.
Dazu zu sagen.
Sie kommen gleich noch mal dran, Herr Fincher. Ich fange mit Ihnen gleich wieder an und bleiben Sie bitte dafür dran. Willkommen zurück. Wir sprechen 85 Jahre nach den Novemberpogromen in Wien, bei denen Juden und Jüdinnen durch die Straßen gejagt worden, die Judenverfolgung begonnen hat. Darüber, was hat das mit heute zu tun? Und ich begrüße jetzt Ministerin Caroline Edt-Stadler bei uns im Studio und weiterhin bei uns Erich Finches. Sie haben das miterlebt und uns sehr eindrücklich gerade erzählt, wie das war damals 1938. Und Philipp Blom, Historiker, mit Ihnen will ich einordnen, was die Regierung macht jetzt. Ist das dieses Nie wieder ist jetzt, das jetzt oft skandiert wird, das jetzt auch in Ihrem neuen Gesetz steht? Deswegen möchte ich mit Ihnen beginnen, Frau Ministerin. Sie haben heute ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Da geht es um das Verbotsgesetz, das ausgeweitet wird. Und da steht zum Beispiel drinnen, dass jetzt jede Verharmlosung des Holocausts strafbar ist. Das war bis jetzt nicht so. Können Sie mal klar machen, was genau, wenn Sie sich vor Augen führen, vielleicht spielen wir es auch ein, die Demonstrationen, die jetzt stattfinden, wo viele sagen so, das kann ja nicht sein, was da passiert. Was ändert sich für diese Situation?
Wir haben schon im Regierungsprogramm beschlossen, dass wir eine Reform des Verbotsgesetzes brauchen, um es einfach auf die Höhe des 21. Jahrhunderts zu heben, um insbesondere auch dem Hass und der Hetze, die es im Internet gibt, begegnen zu können und hier eine Gerichtszuständigkeit auch in Österreich zu schaffen. Aber eine der Dinge, die wir auch geändert haben, ist das Wort gröblich verharmlosen, also gröblich gestrichen, damit wirklich klar ist, dass jede Form der Verharmlosung hier auch tatsächlich strafbar sein muss und auch verfolgt werden muss. Es ist, wenn Sie so wollen, auch eine Klarstellung für die Judikatur, weil da kann man natürlich dann darüber diskutieren, was ist gröblich und was ist einfach nur verharmlosen, unter Anführungszeichen. Und ich glaube schon, dass mit diesem Gesetz klar wird, dass wir jede Form der Wiederbetätigung einfach auf das Strengste verfolgen. Wir haben darüber hinaus auch Grunddelikte und Qualifikationen geschaffen, um insbesondere bei Ersttätern auch sowas wie eine Diversion zu ermöglichen, um sie auf den Weg zurückzubringen. Da reicht es natürlich nicht, wenn ein Besuch einer Gedenkstätte verordnet wird, unter Anführungszeichen, sondern da braucht es mehr. Aber zumindest, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, Hass und Hetze vor allem auch zu begegnen, indem man informiert, indem man die Menschen bildet, indem man sie wieder auf den richtigen Weg führt. Und dann, wenn es schlimmer ist, wenn es eine Wiederholungstat gibt, wirklich mit der vollen Härte des Gesetzes auch zugeschlagen wird. Eine Sache ist auch, dass keiner, der wegen einer Tat im Verbotsgesetz verurteilt wird, weiter Beamter sein kann in diesem Staat. Also damit ist der Amtsverlust jetzt wirklich ex lege auch im Gesetz vorgesehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
Jetzt kennen Sie ja auch die Antisemitismusstudien natürlich. Da ist dieser Satz drinnen, ob man zustimmt oder nicht, das, was Israel mit Palästina macht, mit den Palästinensern macht, ist vergleichbar damit, was Deutschland mit den Juden gemacht haben. Da stimmen ungefähr ein Viertel der Gesamtbevölkerung zu, über die Hälfte der arabischsprachigen Bevölkerung stimmt da, also viel, viel mehr stimmen dazu. Das heißt, da ist sehr, sehr viel zu tun. Ja. Ist so etwas jetzt strafbar, diese Meinung zu haben?
Also man muss natürlich jeden Fall sich im Einzelnen anschauen und es ist jetzt schwierig, einfach nur hingesagt sozusagen das zu prüfen, weil es den Tatbestand erfüllen muss. Aber was wir schon klar machen, ist es, dass dieses Grüblich nicht mehr vorhanden sein muss. Jede Verharmlosung ist es. Ja? Und wir kämpfen ja nicht erst seit dem 7. Oktober den dramatischen Erlebnissen und Ereignissen in Israel dagegen an, sondern wir haben ja eine Strategie auf den Weg gebracht. Im Jänner 2021 als erstes Mitglied Land der Europäischen Union. Ich habe die Strategie auch mitgebracht, die nationale Strategie gegen Antisemitismus mit 38 Maßnahmen, die natürlich nicht in Stein gemeißelt sind. Und da geht es generell darum, auch klar zu machen, was alles antisemitisch ist. Es ist völlig egal, ob dieser Antisemitismus von links oder von rechts kommt, ob es Vergleiche sind, die Sie jetzt auch hier genannt haben, ob er von ein Importierter sozusagen ist, der ja in dieser Region auch, es hat einmal Ossi Deutsch gesagt, mit der Muttermilch aufgesogen wird, von klein auf einfach gelehrt wird, indoktriniert wird. Oder ob es ein Antizionismus ist, also ein sich hinwenden gegen den Staat Israel, was wir jetzt insbesondere in den letzten Wochen so massiv erleben. Das muss bestraft werden. Und wenn es nicht nach dem Verbotsgesetz geht, das ja auch in Verfassungsrang steht, dann gibt es auch einen Auffangtatbestand in den Verwaltungsstrafgesetzen. Und da haben wir auch die Geldstrafen extrem nach oben geschraubt. Also jetzt bis zu 10.000 oder 20.000 Euro im Wiederholungsfall.
Herr Finches, man bekommt jetzt mit, dass gerade auch rechte Parteien, also in Österreich die FPÖ zum Beispiel, in Deutschland die AfD, sich ganz, ganz klar für Israel deklarieren und damit quasi sich selbst auch von ihren Wurzeln oder vom mitgebrachten Antisemitismus distanzieren und sagen, wir sind die, die auf der Seite Israels stehen. Wie geht's Ihnen damit? Freuen Sie sich darüber?
Nein, das stimmt. Sie versuchen es zu machen. Das ist eine Täuschung der Menschen, meines Erachtens. Sie wollen damit ablenken, dass sie nationalsozialistisch eingestellt sind. Dass sie natürlich auf der einen Seite momentan sagen, das, was in Israel passiert ist, von der arabischen Seite, der Überfall mit über Zehntausende Menschen zu ermorden und vor allem über 200 zu entführen und als Geisel zu nehmen und diese Angriffe, dass natürlich der Staat Israel dementsprechend durchgreift, das ist nur gut verständlich. Und wenn dass man natürlich in so einem Fall mit voller Härte, wirklich mit voller Härte gegen die Hamas, das, was eine Bande ist. Es ist ja keine garantierte, wie soll man das ausdrücken, Armee, sondern das sind zusammengewürfelte Leute, die was den Gedanken haben, wir können durch fremde Gelder leben, ich möchte nicht einmal sagen Partei gründen, sondern eine Kommune gründen, bewaffnet mit dem Vorwand gegen Israel zu sein, weil es diesen zwei großen Mächten eben so passt, die uns Geld geben. Mhm. Und das ist meines Erachtens, irgendwo passt es hinten und vorne zusammen. Die müssen natürlich sagen, das ist geschehen, sie haben einen Überfall gemacht, sie haben gemordet, sie waren aufgestachelt von außen her und teilweise von innen her. Es hat natürlich eine Situation gegeben im Westjordanland, respektive im Gazastreifen, durch die Überbevölkerung. Das ist zugegeben, dass es kein leichtes war für die Bevölkerung dort. Aber wenn man auf Krieg ausgeht, dann darf man sich nicht wundern, dass der Feind, den was man bekämpfen will, mit noch härterer Hand zurückschlägt. Und das ist jetzt geschehen und geschieht auch. Und mit vollem Recht sollen die Israelis dort einmal so richtig durchgreifen, weil die Araber haben dort Tunneln gemacht, eine Tunnelverbindung, eine unterirdische, die sich keiner normal vorstellen kann. Nicht einmal die alliierten Geheimdienste wissen genau, wie diese Tunnel, das Tunnelsystem verläuft. Aber die Araber selbst, wenn ich einmal mit angesprochen habe, hat er gesagt, ja, das ist wie bei uns in Wien die U-Bahn. Da kannst du unten fahren und die haben Verbindungen kreuz und quer und die haben Möglichkeiten, egal wo der Feind ist, dass sie auftauchen, sich wehren oder schießen und wieder untertauchen. Mhm. Und dass natürlich solche unterirdische Tunnelsysteme zerstört werden müssen. Die kannst aber nicht nur mit Bomben, sondern die müssen auch durch Landkampf erfolgen. Und das geht eben nicht anders. Also das ist da müssen sie ins Land rein. Mhm. Wenn die Bevölkerung dort friedlich und sich normal benimmt und sich nicht gegen das einmarschierende Militär der Israeli wehrt, sondern sagt, wir geben die Hände in die Hand, wir bezeugen, wir sind unbewaffnet, dann wird denen auch nichts geschehen.
Das ist genau wie Israel argumentiert. Allerdings gibt es ja auch tatsächlich sehr, sehr viele zivile Opfer jetzt. Es ist eine echte humanitäre Katastrophe, die dort stattfindet, die genauso, also auch stringent argumentiert wird, aber eine Katastrophe ist. Mhm. Herr Blum, ich würde interessieren, wie Sie, Sie sind Deutscher, Sie leben schon lange in Österreich. Österreich hat eine ganz klare israelisch-solidarische Position und hat sich auch nicht angeschlossen den Forderungen nach dem Waffenstillstand, der Verurteilung dessen, was Israel an humanitärer Katastrophe ausgelöst hat, aus historischer Verantwortung. Sie haben im ersten Teil gesagt, man will ihn nie wieder haben und übersieht manchmal was. Ist das so ein Fall? Was sagen Sie dazu?
Schauen Sie, ich weigere mich, für Israel und gegen die Palästinenser zu sein oder gegen Israel und für die Palästinenser. Im Gazastreifen leben 2 Millionen Menschen, die im Moment kein Wasser und nichts zu essen haben und die keine Terroristen sind. Und die werden bombardiert und das ist eine Tragödie. Und das ist vom Völkerrecht her auch sehr problematisch. Und Israel ist schon verpflichtet, auch einen völkerrechtsgemäßen Krieg zu führen. Ich glaube, diese Polarisierung ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sind wir für das Existenzrecht des Staates Israel. Selbstverständlich muss dieser Staat sich verteidigen können gegen Angriffe. Aber selbstverständlich müssen wir auch dafür sein, dass Palästinenser in Frieden und Würde leben können. Und das passiert im Moment nicht. Und ich glaube, die Polarisierung, dass man sich immer auf die eine oder andere Seite begeben muss in diesem Diskurs, die ist etwas wirklich Verhängnisvolles.
Warum macht Österreich das? Weil Sie können das erklären, Sie sind im Bundeskanzleramt, da ist die israelische Fahne drauf.
Also das Problem ist halt nur, wer ist die andere Seite? Ich stimme Ihnen zu 100% zu, wenn Sie sagen, dass eine humanitäre Katastrophe dort gerade auch herrscht, dass dort viele zivile Opfer einfach als Unschuldige zu Tod kommen und dass das einfach etwas ist, was schrecklich ist und wo auch Hilfe geleistet werden muss. Nur, wer ist der Gegner? Der Gegner sind ja in dem Fall nicht die Palästinenser.
Aber
sondern
das ist ganz
Gegner,
wichtig, dass Sie das sagen.
Der Gegner ist eine Terrororganisation Hamas, die sich auch niemals ein Völkerrecht halten würde. Und das Problem ist einfach, und das empfindet natürlich auch Israel so, und auch das habe ich aus vielen Gesprächen gehört, dass es irgendwie sozusagen unfair ist, Israel ständig ans Völkerrecht zu erinnern, während bei anderen Konflikten das nicht so ist. Das ist eben ein ungleicher Kampf. Und so wie Sie das geschildert haben, auch von den Tunneln, die haben diese Tunneln unter Krankenhäusern. Sie fordern teilweise die Zivilbevölkerung sogar auf. Das war schon früher oft der Fall, dass sie auf den Dächern von Krankenhäusern die Zivilisten hingestellt haben, wo die Israelis vorher angekündigterweise gesagt haben, dass sie bombardieren werden. Und damit verwendet die Hamas zivile, also Menschen als zivile Schutzschilder. Und das ist das ganz Problematische. Israel ist natürlich jetzt in der Lage, dass sie sich verteidigen muss, dass sie also auch zum Ziel gesetzt hat, ich hoffe, das gelingt, die Hamas dort auszulöschen. Und ich war selbst noch nie in Gaza, muss ich sagen, aber ich war an der Grenze zum Libanon und ich habe einen dieser Tunnel gesehen, die vom Norden nach Israel gegraben worden ist. Viele andere sind zugeschüttet worden. Das ist unglaublich, mit welch finanzieller Unterstützung auch anderer Staaten hier daran gearbeitet wird, den Staat Israel einfach auszulöschen. Und vor dem Hintergrund muss man es natürlich auch immer sehen.
Wenn wir das jetzt wieder nach Österreich zurückholen, weil das ja keine Nahostrunde ist in dem Sinn, sondern wir sprechen ja über die Auswirkungen. Da haben wir hier die Auswirkungen, dass es eine sehr, sehr breite Gruppe von Jugendlichen, nicht nur, aber auch vielen Jugendlichen gibt, die nur die Nachrichten bekommen von den Opfern der Israelis. Und die nur diese Seite sehen und so dann auch auf die Straße gehen. Mhm. Das heißt, es gibt da, wie geht man damit um, dass man diese Tatsache in der Bevölkerung hat? Ja. Das sind Leute, die teilweise, es sind sicher Terrorsympathisanten dabei, die mit einer Hamas-Fahne hin, aber sehr, sehr viele gehen hin, weil sie in einen echten Schmerz über die Opfer, Familienangehörige oder einer inneren Verbundenheit aus einer persönlichen Geschichte heraus hingehen. Was macht man da?
Naja, es gibt ja den Spruch, die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Und in diesem Fall ist es sogar noch schlimmer. Es ist ein tatsächlicher Informationskrieg geworden, auch in den sozialen Medien. Und das, was Sie sagen, ist zutreffend. Die Menschen radikalisieren sich, weil halt Meldungen reinkommen, dass das sozusagen von den Israelis verursacht worden ist. Ich erinnere mich gut zurück, ganz am Anfang, also kurz nach dem 7. Oktober, gab es diese Nachricht, dass ein Krankenhaus in Gaza bombardiert wurde. Wäre von den Israelis. Es gab überhaupt keine Bestätigung dafür. Es schaut eben anders aus jetzt, ja, auch wenn wahrscheinlich niemals hundertprozentig sicher sein wird, woher diese Rakete tatsächlich gekommen ist. Aber man kann nahezu ausschließen, dass sie von den Israelis kam. Trotzdem hat wenige Minuten nach dem Angriff jeder die Nachricht bekommen, das waren die Israelis. Ja. Und viele haben es auch geglaubt.
Das heißt, auf der ganzen Welt sind Menschen auf der Straße.
Auf der ganzen Welt sind Menschen dadurch auch empört und bringen das auch zum Ausdruck und in einer Art und Weise, die sehr emotionalisiert ist. Das heißt, die Frage, wie geht man damit um, kann man eigentlich nur so beantworten. Man kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass wenn man solche Informationen bekommt, man auch wirklich nachhaltig prüfen muss, woher die kommen, ob die hieb- und stichfest sind sozusagen und die Quellen auch entsprechend richtig sind, weil unglaublich viel Desinformation im Netz ist, Fake News im Netz unterwegs sind und es wirklich eine Hochsaison dafür jetzt gibt.
Wir landen beim Thema Bildung unweigerlich. Also wir landen dabei, dass Menschen lernen müssen, mit Informationen umzugehen, aber auch zu lernen, warum es Israel gibt. Herr Fincher, Sie gehen ja in Schulen. Da haben Sie natürlich auch viele Kinder und Jugendliche, die verschiedensten Hintergrund haben, aus arabischen Familien kommen.
Ich frage immer die Kinder auch, wenn sie aufstehen und sagen, mich fragen, wieso ist das oder jenes passiert, frage ich sie, aus welcher Familie kommst du, wieso bist du in Österreich, wenn sie von einem fremden Land kommen? Der Großteil ist arabischer Herkunft, einige Türken, hier und da mal ein Jugoslaw dabei. Habe ich gesagt, was sind deine Eltern, was haben sie für einen Beruf? Ja, mein Vater ist irgendwo Stapelfahrer oder Hilfsarbeiter oder ein Bauarbeiter. Das sagt ja schon viel aus, die Leute haben keine Bildung, die wissen nicht was, die glauben das, was ihnen verzapft wird von irgendeinem Fernsehen oder durch Radio, was unwahr ist, aber sie glauben es.
Und weil ja auch da, wenn sehr die stark Leute auch Medien in der Herkunftssprache sind. Gehört werden.
Ja.
In der Herkunftssprache
und der meistens ist das in den Sprachen der Herkunftsländer. Mhm. Oft, wie man sagt, durch Telefonate von den sogenannten Aufwiegler zu einer Demonstration. Die machen ja das bewusst so, dass sie die Leute sammeln und demonstrieren lassen. Und damit nicht nur den Hass gegen Israel schüren, sondern den Antisemitismus. Wenn Sie nachdenken, sind das selbst Antisemiten, also semitische Völker, die sich gar nicht bewusst sind, was sie da hier machen.
Wie geht man um? Herr Blom, Sie beschäftigen sich mit Hoffnung, habe ich gelernt, in Ihrem neuen Buch. Wo sehen Sie Hoffnung in einer Gesellschaft, die aus dermaßen unterschiedlichen Quellen ihre Informationen bezieht und wo wir Menschen am Stephansplatz haben, die in einer ganz anderen Informationswelt leben, was diesen Konflikt betrifft, und tatsächlich auch alte antisemitische Sprüche auf ihren Plakaten haben, die ins Mittelalter zurückgehen. Und auf der anderen Seite Menschen am Ballhausplatz, die in einer Israel-solidarischen Informationswelt leben und gar kein Verständnis dafür haben. Wie bringt man das zusammen?
Ich weiß nicht, ob man das zusammenbringen kann wirklich. Ich glaube, man muss in aller Klarheit sagen, soziale Medien und Demokratie haben ein sehr problematisches Verhältnis. Ich weiß nicht, ob sie wirklich kompatibel sind. Wenn man in einer demokratischen Gesellschaft lebt, muss man zumindest über dieselben Informationen verfügen. Man kann andere Meinungen haben über diese Informationen, aber man muss zumindest über dieselbe Welt sprechen. Wenn man das nicht tut, dann muss man sich überlegen, wie gehen wir als Demokratie mit sozialen Medien um? Wie können wir das so lenken, dass Menschen tatsächlich nicht nur auf Fake News reinfallen und nicht nur ihre eigenen Vorurteile bestätigt sehen, sondern dass wir wieder anfangen, miteinander zu reden in dieser Demokratie. Denn eine Demokratie kann nur bestehen, solange wir miteinander reden. Und natürlich ist dieser importierte Antisemitismus, der über viele Menschen von muslimischem Hintergrund kommt nach Österreich, nach Europa, ein großes Problem. Und da braucht es Bildung und das braucht Budgets und das braucht gute Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist, ich meine, darüber reden wir seit der Erfindung der Welt. Aber ich glaube, es ist ein Bildungsthema und wir müssen ganz enorm daran investieren, dass wir wieder eine Gesellschaft sind, die miteinander dasselbe Gespräch führt. Das passiert im Moment zu wenig.
Jetzt haben Sie das in diesem Gesetzesentwurf ja mit drinnen, Frau Ministerin. Sie haben drinnen die Möglichkeit der Diversion. Also wenn es jetzt keine großen Delikte sind, aber es ist strafbar, dann kann man sich bessern sozusagen. Noch wichtiger wahrscheinlich die Prävention. Da bräuchte es ja große Budgets. Der Herr Finches wird nicht in jede Schule gehen können in Österreich, weil er nicht in jede Schule reisen kann. Ja. Das wird sich nicht ausgehen, Herr Finches. Was ist der Plan?
Ich möchte aber zum Beginn auch sagen, zu diesen Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern, ich habe das immer als das effektivste Mittel empfunden, auch Bildung zu vermitteln durch die persönlichen Schicksale. Und ich schätze das ungemein, was du, lieber Erich, seit Jahrzehnten machst und was ich mit so vielen Zeitzeuginnen auch machen durfte in meiner Zeit damals als Staatssekretärin im Innenministerium, weil das wirkt. Die Prävention ist natürlich ganz wichtig. Kurse, wir haben Kurse auch für Migrantinnen und Migranten, wo es wirklich darum geht, Judentum zu vermitteln. Was heißt das? Es geht um die Wertevermittlung, weil jemand muss ja auch, wenn er aus einem anderen Kulturbereich kommt, unsere Werte einmal sozusagen auch gelehrt bekommen. Und letztlich braucht es dafür auch Zeit, um in dieses
Ding hinein. Aber darf ich da kurz zwischenfragen? Es ist ja, was die Antisemitismusstudie zeigt, dass alle diese antisemitischen Vorurteile zwar bei arabischsprachigen höher sind und türkischsprachigen auch, also mehr sind, aber in der österreichischen Bevölkerung auch ein Viertel bis ein Drittel. Das heißt, es genügt ja nicht, sich so drauf zu konzentrieren. Ist es nicht so ein bisschen eine Ablenkung, wenn man nur darüber spricht?
Aber wir haben ja Schülerinnen und Schüler aus allen Bereichen. Wir haben also nicht nur die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, sondern das sind ja auch Österreicherinnen und Österreicher. Und ich habe immer gesagt, es ist egal, woher dieser Antisemitismus kommt, ob von rechts, von links, importiert oder Antizionismus, wir müssen ihn bekämpfen. Aber ich sage Ihnen schon auch ganz offen, seit ich politisch tätig bin, kämpfe ich gegen Antisemitismus an. Seit ich in dieser Bundesregierung Europa- und Verfassungsministerin bin, arbeite ich konsequent mit vielen anderen Ministerien daran, dass wir diese Strategie abarbeiten. Wir haben es geschafft, nach einem wirklichen Hoch, damals haben wir geglaubt, es geht nicht höher, an antisemitischen Vorfällen 2021 eine Reduktion von einem Drittel wieder zu erreichen. Und seit dem 7. Oktober ist es raufgeschossen um 300%, im Netz sogar um 350%. Und ich bin froh, dass das Wort Hoffnung fällt, aber manchmal ist es schon so, dass ich mir denke, wie können wir denn da weitermachen? Mit einem Schlag, mit diesem furchtbaren, bestialischen Überfall auf die Zivilbevölkerung in Israel, wo es wirklich darum ging, möglichst viele Jüdinnen und Juden möglichst brutal an einem Tag zu ermorden, brechen irgendwie bei uns, mitten in unserer Gesellschaft, in Österreich, in Europa, die Dämme und die Leute gehen auf die Straßen und glauben, das ist sozusagen jetzt en vogue. Und das ist das, was mir manchmal wirklich auch zutiefst besorgt und auch nicht schlafen lässt, weil ja damit so vieles aufbricht. Und wir müssen uns ja immer bewusst sein, wenn Jüdinnen und Juden unter Druck sind in unserer Gesellschaft, dann sind wir unter Druck und unsere Werte und unsere Demokratie. Also ich bin für jede Maßnahme offen, die dazu führt, dass wir das wieder bekämpfen. Aber das Erste, glaube ich, was wir tun müssen, ist zu sagen, es wird nicht mit der oder der Maßnahme funktionieren, die wir beschließen und wenn es noch so viele und strenge Gesetze sind, sondern es ist etwas, das aus der Gesellschaft herauskommen muss, wo jeder und jede Einzelne aufgerufen und aufgefordert ist, auch aufzustehen, was zu sagen und Zivilcourage zu beweisen, wenn Antisemitismus wahrgenommen wird.
Aber was die Hoffnung betrifft, da gebe ich Ihnen die Schlussfrage, Herr Finschers, weil Sie haben uns geschildert, was Sie Furchtbares erlebt haben als Kind. Und jetzt sind Sie im 97. Lebensjahr und haben immer noch die Hoffnung, dass Sie in die Schulen gehen und das weiterbringen. Woher nehmen Sie diese Kraft? Woher nehmen Sie die Hoffnung und sagen so, obwohl es immer wieder kommt?
Die Menschheit ist gut. Sie wird nur geistig verführt von Menschen, die es nicht wert sind, dass sie ein Loch im Hintern haben. Weil ein Mensch, der was lernt, einen Beruf hat, etwas ausübt im Leben oder eine Familie gründet oder Familie hat, der wird nicht in dem Sinn ausfällig werden, weder in Antisemitismus noch gegen andere Menschen.
Das heißt, Sie haben die Hoffnung.
Es geht nur so im Leben weiter. Wenn die Menschen etwas lernen und zueinander zugehen und begreifen, das, was man ihnen tut, wollen sie nicht, dass man ihnen auch, den anderen auch tut, dann müssen sie eben das respektieren und sagen, wir müssen miteinander und nicht gegeneinander. Sonst geht es im Leben nicht. Ich hätte zum Beispiel den Vorschlag, wenn Demonstrationen sind, egal wie viel, Polizei einsetzen, jeden einzelnen Demonstranten festhalten, aufschreiben, Name, Adresse, in eine Kartei geben. Man hat damit die Möglichkeit polizeiliche Überprüfungen. Man weiß ja, von wo kommt der her, was ist und die Radikalen dementsprechend noch einmal herauszusieben und vor allem eines, dann gewisse Institutionen zu schaffen, diese Leute zu belehren, aufzuklären. So wie man sagt, Schulen machen mit ihnen. Wenn man ihnen Schulen gibt und die Möglichkeit, meistens sind es eher solche Armutskern, die nicht einmal eine Arbeit haben, sondern nur von dem Leben, was sie jetzt in Österreich bekommen. Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, irgendwelche Lehrplätze oder Arbeit zu geben in der Weise, dass man sagt, du kriegst jetzt bei uns Asylgeld, lerne einmal in einer Gemeinde aufräumen, landwirtschaftliche Hilfe zu leisten, alte Leute zu pflegen. Die Menschen sind nicht böse in dem Sinn vielleicht, sie sind nur irregeführt. Man muss auf Grot bringen, das ist dasselbe mit Kindern. Wenn Kinder was Blöds machen und ein Watschen kriegen, das merken sie sich. Heute darfst du dem Kind nicht einmal mehr ein Watschen geben.
Jetzt wollte ich gerade mit der Aufklärung aufhören, Herr Finschers. Ich bleibe bei Ihrem letzten Satz davor, wo Sie gesagt haben, Bildung und Aufklärung nützt. Und danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir sind leider am Ende der Sendezeit. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau Ministerin. Danke, Herr Blom, für Ihre Gedanken. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es immer auf Join zum Ansehen und auf Puls24.at. Danke, dass Sie dabei waren.